So, vielen Dank. Jetzt geht es ja, meine Schwägerin, Myriams Schwester und mein Schwager, die haben längere Zeit in Thailand verbracht als Missionare und wir haben die da mal besucht und ich habe einen kleinen Eindruck hier mitgebracht. Vielleicht kriegen wir das Licht auch noch ein bisschen runter, super, dann kann man es besser erkennen. Wir haben da ein bisschen Sightseeing gemacht in Bangkok, haben uns solche buddhistischen Tempel angeguckt. Und das Problem war, das waren jetzt nicht nur spannende Kulturzeugnisse, sondern die Dinger waren noch richtig in Gebrauch. Das sind westliche Menschen mit verklärtem Blick und ein bisschen demonstrativer Andacht da zum Gebet und zum Anzünden von Räucherstäbchen gekommen. Und da waren auch die Thais, die in ganz selbstverständlicher Frömmigkeit dort gebetet haben. Und es war eine sehr dichte geistliche Atmosphäre, die man richtig physisch spüren konnte, fand ich, weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, diese Vibrations, die in so einer spirituellen Atmosphäre sind, vielleicht kennt ihr das. Und nach dem zweiten Tempel hatten Myriam und ich gar keine Lust mehr, uns in diese geistliche Atmosphäre zu begeben, obwohl unser kulturelles Interesse da noch gar nicht erloschen war. Und wir haben gemerkt, da in dieses Kraftfeld haben wir gar kein Bedürfnis, uns reinzustellen. Und heutzutage muss man ja weit reisen, um mal mit einem anderen Kult richtig in Berührung zu bringen. Ich meine, vielleicht gibt es auch hier in Heidelberg Nischen, aber zu denen kommt man normalerweise nicht. Bei der jungen Kirche war das anders, die sich in Kleinasien ausgebreitet hat. Die war von solchen Kulten umgeben und musste sich da immer wieder damit stellen. Im Buddhismus werden jetzt keine Tiere geopfert, aber nehmen wir mal an, es gäbe der Tieropfer und es würde so geopfertes Fleisch dann zum Verkauf angeboten und die Thailänder, die machen echt leckere Sachen aus ihrem Fleisch. Das treibt einem die Tränen des Glücks in die Augen. Ich hätte niemals, never davon essen wollen, nachdem ich diese Atmosphäre in den Tempeln gespürt hätte, das wäre für mich gar nicht gegangen. Und die junge Gemeinde war eben auch mit solchen Situationen oder die war damit konfrontiert, dass halt um sie rum überall auch Tieropfer üblich waren in anderen Kulten und das ganz normal war, zu solchen Tempelmahlen zu gehen oder das auch verkauft wurde. Und die junge Gemeinde musste sich da irgendwie zu stellen. Und besonders in der Gemeinde in Korinth war das ein Problem. Und Paulus hat in einem Brief zu dieser Frage Stellung bezogen. Jetzt beschäftigt uns die Frage hier jetzt nicht so wahnsinnig, ob wir Fleisch essen dürfen, das in anderen Kulten geopfert ist. Aber für uns wird es zu einer sehr spannenden Studie, wie die junge Gemeinde mit Gewissensfragen umgegangen ist und was Paulus dazu empfohlen hat. Und was Paulus dazu geschrieben hat, steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 8, die Verse 1 bis 13. Und ich werde das nach der neuen Genfer Übersetzung lesen, die auch da vorne im Eingangsbereich ausliegt. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist Liebe. Wenn sich jemand auf etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Zurück zu der Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Jetzt waren die damals in Korinth bestimmt gespannt wie ein Flitzebogen, als diese Papierrolle verlesen wurde, weil jetzt ist klar, wir erfahren es jetzt. Was ist richtig, was ist falsch? Und vielleicht hat man auf den Bruder und die Schwester geguckt, gedacht, Mensch, jetzt hört er endlich mal, dass der auf dem Holzweg ist und wir kriegen jetzt mal eine klare Weisung. Und ich kann mir vorstellen, dass es da mucksmäuschenstill war, als dieser Brief von Paulus verlesen wurde an der Stelle. Und er setzt fort: Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde, und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Ehrenherren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und von dem wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie das Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde, und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen: Mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein ganzes Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Wow, was für eine Abhandlung von einer Gewissensfrage. Und gleichzeitig die armen Korinther, weil jetzt wissen sie ja wieder nicht, was sie machen sollen. Sollen sie jetzt essen oder nicht? Das beantwortet Paulus nicht im Sinne von einer Regel und von einem Gesetz. Das ist leider nicht überliefert, was die Korinther draus gemacht haben. Aber die mussten sich jetzt erstmal selber auf den Weg machen mit dieser Leitlinie und diesem Prinzip, das Paulus ihnen an die Hand gegeben hat, einen guten Weg zu finden. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, sagt Paulus drei Dinge. Wer sich frei fühlt, das Götzenopferfleisch zu essen, der hat den Glauben und die Freiheit in Christus richtig verstanden. Aber das muss man im Glauben tun. Wer dabei zweifelt, sich unsicher fühlt und Gewissensbisse kriegt, der sollte lieber nicht von dem Götzenopferfleisch essen und nicht in diese Grenzbereiche des Glaubens vordringen, weil das schadet seinem Gewissen und trübt letztlich seine Beziehung zu Gott. Und deshalb sind auch die mit dem starken Gewissen, mal interessant, dass Paulus das Gewissen als stark bezeichnet, dass die größere Freiheit hat, die mit dem starken Gewissen sind da deswegen dazu aufgerufen, mit ihrer Freiheit nicht aufzutrumpfen und so ein liebevolles Gespür für das empfindsamere Gewissen zu haben. Das führt mich zu einem ersten Punkt der Gewissensfreiheit. Wer mal ein bisschen im Alten Testament gelesen hat, der wird merken, das ist eigentlich völlig verrückt, dass Paulus zu dieser Position kommt, weil es im Alten Testament so einen Stellenwert hat, dass sich das Volk Israel nicht mit fremden Kulten vermischt, dass ein großer Abstand herrscht, eine große Absonderung ist. Ich meine, was ist das erste Gebot der 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. das ist quasi allem vorangestellt, weil das Volk Israel in seiner Geschichte eben immer wieder der verführerischen Kraft anderer Götter und anderer Kulte ausgesetzt war und das geistlich überlebenswichtig war. Und es gibt kaum ein Buch im Alten Testament, wo das nicht einen erheblichen Stellenwert hat. Und deswegen ist es eigentlich völlig unmöglich, dass Paulus zu dieser Position kommt und sagt, die Götter gibt's nicht, wir haben alle Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Es ist einmal psychologisch unmöglich, weil Paulus ist ja sozialisiert in diesen Schriften. Also sehr wahrscheinlich kannte der einen großen Teil des Alten Testaments auswendig. Der hat intensiv drin gelebt und kannte natürlich diese ganze Priorität des Alten Testaments, sich von anderen Kulten fernzuhalten. Und es ist eigentlich auch religionsgeschichtlich unmöglich, dass es zu diesem Bruch kommt. Und da muss was Gewaltiges passiert sein im Leben von Paulus. Der muss vom Ross seiner ganzen Überzeugung gestürzt sein. Es muss ihm jemand die Augen verschlossen haben für alles, was ihm wichtig und einsichtig war. Und es muss ihm wieder jemand die Augen geöffnet haben für eine ganz neue Wirklichkeit Gottes und eine ganz neue Wirklichkeit des Glaubens. Und das ist ihm eben in dieser, müsste schon fast mehr Konfrontation als Begegnung sagen, dieser Konfrontation mit Christus passiert. Und er hatte einen großen Bruch vollzogen und in eine große Freiheit gefunden. Das ist ihm auch im sonstigen Korintherbrief ganz wichtig. Der betont es 2 Kapitel vor unserem Text und 2 Kapitel nach unserem Text nochmal. Und da steht fast wörtlich, alles ist erlaubt. Alles ist mir erlaubt. Ganz starke Botschaft und schränkt es nur ein, aber nichts soll Macht über mich gewinnen. Nicht alles baut auf und nicht alles dient zum Guten, aber erstmal ist die Grundlage in der Freiheit in Christus, mir ist alles erlaubt. Es gibt natürlich ein paar No-Gos, die bleiben, also wer sich aktiv und eigenmächtig in spirituelle Sphären begibt, jetzt Wahrsagerei oder Geisterbefragung, da würde man auch vom neutestamentlichen Glauben sagen, das geht nicht, das kann nicht in dem Sinne des Glaubens sein. Aber es gibt eine Menge Grenzbereiche, wo man sich fragen kann, ob das nicht ein Anwendungsbereich von 1. Korinther 8 ist. Zum Beispiel dürfen unsere Kinder Harry Potter lesen. Diese, eigentlich eine Internatsgeschichte, aber wo an dem Internat so kleine Zauberer ausgebildet werden und als der Waisenjunge Harry Potter dort ankommt, entbrennt da ein großer Kampf von Gut gegen Böse, der sich über 7 Kapitel und 8 Kinofilme zieht und wo die Frage ist, ja, hat man neben dieser fesselnden Geschichte einen spirituellen Beifang, den man vielleicht nicht will und führt man da Kinder in eine Welt, wo man sie nicht hinführen möchte? Wie ist es mit einer Halloween-Party? Tradition, die dunkle spirituelle Wurzeln hat, geht sowas oder geht es nicht? Wie ist es mit Musikgruppen? Es gibt kaum eine Gruppe, die nicht irgendwo eine spirituelle Message hat. Darf man sich der aussuchen, wenn man die Musik gut findet? Oder sollte man die Finger lieber davon lassen? Wie ist es mit dem Umgang mit dem anderen Geschlecht, diesem erotischen Spannungsfeld? Wie stark darf man da eintreten und wie viel Abstand sollte man davon lassen? Wie ist es mit Entspannungsverfahren? Progressiver Muskelentspannung oder autogenem Training. Ihr Arm wird ganz schwer. Wird strömend warm. Jetzt spüren Sie schon ein bisschen das Bitzeln in den Fingerspitzen. Darf man das? Oder öffnet man sich da auf eine unchristliche Weise in eine geistliche Welt hinein? Was ist, wenn ein christliches Kloster eine Zen-Meditation, so Meditation aus der buddhistischen Tradition, anbietet und sagt, aber wir haben das christlich bereinigt. Ein gläubiger Kollege hat es von mir gemacht, in einem katholischen Kloster, war ganz begeistert. Geht sowas? Da darf man auch mal Witze über heilige Dinge machen. Das heißt, wir sind hier überall in Grenzbereichen und Vielleicht kann man das unterschiedlich sehen, aber ich würde sagen, das ist eigentlich alles abgedeckt von 1. Korinther 8, wo wir eine geistliche Freiheit haben, weil all diese Beispiele, die ich aufgezählt habe, die zielen ja gar nicht aktiv an, ich will mit anderen Göttern oder anderen geistlichen Mächten zu tun haben, sondern das wäre ja gewissermaßen nur ein spiritueller Beifang, den man nicht beabsichtigt, aber den man sich trotzdem einhandelt. Und das wäre ein Fall für 1. Korinther 8, wo man, glaube ich, kaum sagen kann, das geht oder das geht nicht, was so für mein Empfinden von der Freiheit in Christus abgedeckt ist, aber nicht jedes Gewissen wird da zum gleichen Ergebnis kommen. Wenn ich glaube, wir wären heute Morgen alle nicht hier, wenn wir nicht alle ein bisschen religiös wären. Und religiös sein bedeutet eigentlich eine Sehnsucht danach zu haben, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Weil wenn ich weiß, was richtig ist und das mache, dann bin ich ein guter Mensch und ein guter Christ. Und wenn ich weiß, was falsch ist und es lasse, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist doch super. Und eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn ich ein Regelwerk hätte, das das Leben in den wichtigen Fragen so ordnet, dass ich weiß, was richtig und was falsch ist. Aber das ist zumindest in dem Beispiel heute Morgen nicht der Ansatz von Paulus. Der gibt uns keine Regeln, sondern er gibt Prinzipien, die von der Liebe her denken und von der Gottesbeziehung her denken und sagen, womit du fröhlich und glaubensvoll, glaubend vor Gott stehen kannst, das ist okay, das deckt die Freiheit ab. Aber was dein Gewissen belastet und was deine Beziehung zu Gott trübt, das lass lieber. Und wenn du deine Freiheit so ausspielst, dass es dem anderen zur Anfechtung wird, dann lass es lieber. Und es führt uns zu einer doppelten Gewissensmündigkeit. Also mündig ist man nur, wenn man frei ist, auch eine eigene Entscheidung zu treffen, auch ein eigenes Urteil zu haben. Und Paulus gibt uns eben Kriterien für das eigene Urteil an die Hand. Aber zur Mündigkeit gehört auch eine Verantwortung, dass man die Freiheit nicht in einer Weise ausspielt, die anderen zum Problem wird. Und wie auch immer das ausgegangen ist in Korinth, ich glaube, Paulus hatte mit diesen Worten einen Frieden geschaffen. Da war sicher ein Zoff und eine Spannung. Aber wenn die Glaubenden in Korinth das wirklich beherzigt und angewandt haben, kann ich es mir nicht anders vorstellen, als dass die wieder zu einer guten Einheit gefunden haben. Es gibt in Gemeinden natürlich immer noch eine andere Ebene, weil eine Gemeinde muss ja Regelungen treffen, wie Gemeindeleben gestaltet wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Gewissenslandschaft in unserer Gemeinde richtig einschätze, wäre es für uns keine gute Idee, wenn wir so Zen-Meditationskurse christlich gefüllt anbieten würden. Obwohl ich glaube, das ist auch von unserer Freiheit gedeckt. Aber das würde so eine Spannung bringen und so ein Unzufrieden, da sagt man, wäre sicher nicht klug, wenn wir das so machen würden. Und es ist sicher nicht klug, die Freiheit, die wir haben, voll auszureizen. Was aber nicht bedeutet, wenn wir uns entscheiden, das nicht anzubieten, dass das quasi auch im Sinne einer Regel bedeutet, es ist böse, wenn andere das machen. Wie gesagt, katholische Klöster bieten das an. Ich meine sogar, dass es auch im evangelischen Feld sowas gibt. Aber Gemeinde muss auch immer entscheiden, was tut uns eigentlich gut als Gemeinde und so regeln wir diese oder jene ethische Frage, einfach weil das uns, dem Gewissensempfinden, dem liebevollen Umgang miteinander entspricht. Jetzt zu einem zweiten Punkt, Liebe in Gewissensfragen, nachdem jetzt die Freiheit so groß vor uns steht, gibt es einen Gegenpol und dazu habe ich ein schönes Zitat gefunden von Adolf Schlatter, einem Bibelausleger, der viel Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat und der schreibt in der Auslegung zu diesem Text, für sich allein stiftet die Erkenntnis bösen Schaden, denn sie macht stolz und erweckt im Menschen den Dünkel, durch den er sich selbst als groß erscheint und meint, er mache alles recht. Darum braucht die Gemeinde mehr als Erkenntnis, damit sie den rechten Weg fände, nämlich die Liebe. Und das ist nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, den Paulus da ausgeführt und letztlich auch verkörpert hat in seiner Haltung, dass es Wahrheit ohne Liebe nicht gibt. Viele, die so sozialisiert sind wie manche von Ihnen und auch ich selber, die haben in sich so eine evangelikale Verbissenheit, sagen Hauptsache Wahrheit, wir müssen auf der richtigen Seite sein und alles kommt dann später. So eine Wahrheit um jeden Preis, aber das funktioniert nicht gut, weil dann die Liebe fehlt. Umgekehrt funktioniert es aber auch nicht. Liebe ohne Wahrheit führt auch nirgendwo hin, weil das eine maßlose Selbstüberschätzung ist. Ich mache mich ja selber dann ein Stück zum Gott, weil der Maßstab ist dann eben meine Einschätzung, meine Neigung. Wenn die Liebe mir alles erlaubt und es keine Wahrheit gibt, dann führt es eigentlich immer zur Entgrenzung. Und man kann das fast immer, wenn irgendwo zeitgenössische Literatur einen Literaturpreis kriegt, kann man diese Dynamik nachlesen. Ein Mensch wird sich selbst zum Gesetz und es geht eigentlich nie gut aus. Und das ist eine Dynamik, wenn die Liebe ohne Wahrheit bleibt. Und das heißt, Liebe und Wahrheit brauchen immer eine Balance und das hat der Paulus in diesem Text sehr schön umgesetzt. Und jetzt ist ja das Götzenopferfleisch für uns kein Thema mehr. Und ich finde, es gibt aber einige Anwendungsfelder, wo das auch für uns spannend ist und wo wir auch längst als Gemeinde uns positioniert haben. Und da sind mir drei Bereiche eingefallen, nämlich einmal das Spannungsfeld Mann-Frau, dann Suchtmittel und zum dritten die Wissenschaft. Und anhand dieser Anwendungsfelder würde ich das gerne mal durchbuchstabieren, was diese Anwendung dieser drei Paulus-Prinzipien bedeuten könnte. In diesem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau, dem erotischen Spannungsfeld, ist ja die Frage, wie viel erotische Reize lässt man zu? Wie viel darf man flirten und shakern? Wie hübsch dürfen unsere Frauen hier sein? Wie verhalten sich Männer korrekt? Und auch da gibt es ein großes Spannungsfeld oder eine große Spannbreite. Es gibt Menschen hier, die haben einen Grad an Reinheit erreicht. Für die ist es ein ganz unkompliziertes Feld. Da könnten wir einen FKK-Gottesdienst anbieten. Jeder kommt so, wie Gott ihn geschaffen hat. Und es gibt manche, für die wäre das überhaupt kein Problem, zumindest nicht in erotischer Hinsicht. Und es gibt andere, für die dieser Bereich eine große Anfechtung bedeuten kann und die dann größeren Schutzraum brauchen. Und ich finde, dass wir als Gemeinde da eigentlich ziemlich gut unterwegs sind, dass wir jetzt nicht sehr verklemmt sind, aber dass wir doch einen verantwortungsvollen Umgang mit Reizen haben. Versuchen Sie mal, jemanden nach einer Gemeindeveranstaltung am Abend abzuschleppen. Gehen wir zu dir oder zu mir nach Haus. Man wird sie angucken wie einen Alien. Das funktioniert hier nicht, weil unsere Kultur schützt uns hier. Ich begleite als Psychotherapeut öfter mal Menschen, die fremdgegangen sind und auch vom Fremdgehen gefährdet sind. Und wenn die sich in christlichen Kreisen bewegen, das ist eine relativ sichere Angelegenheit. Schwieriger ist es dann irgendwie Dienstreisen im Hotel, wo man dann doch stärker aufpassen muss. Aber wir haben eine Kultur, und das trifft auch auf die meisten ähnlichen Gemeinden zu, die einen da schützt. Natürlich gehen auch Christen fremd, aber dazu braucht es einen anhaltenden, wiederholten Leichtsinn, um sowas überhaupt zu bahnen. Und ansonsten sind unsere Umgangsformen geschützt und ich finde, da sind wir einfach sehr gut unterwegs, was so mein Empfinden, vielleicht kann man es auch anders sehen, aber so für mein Empfinden ist das was, was wir hier ziemlich gut geordnet haben. Dann gibt es den Bereich Suchtmittel. Die meisten Suchtmittel sind ja nicht so eindeutig. Man kann sie auch genießen, wie Alkohol zum Beispiel. In Deutschland ist es witzig, weil es da so ein Nord-Süd-Gefälle gibt. In Norddeutschland darf man eher rauchen, aber nicht trinken. In Süddeutschland darf man trinken, aber nicht rauchen. Versuchen Sie nach dem Gottesdienst mal von jemandem ein Feuer zu kriegen. Sie werden verzweifeln. Und schon das zeigt, dass da die Gewissensfreiheit regional unterschiedlich ist. Vielleicht muss sich der Tibor jetzt das Rauchen abgewöhnen, mit dem Trinken anfangen. Nach dem Wechsel können wir ihn mal fragen. Nachher, und das wirft ja auch Gewissensfragen auf. Und eine Frage, wo wir schon eine Position dazu haben, ist das Abendmahl. Jesus hat mit Wein gefeiert, wir feiern mit Traubensaft. Und das ist eben eine Anwendung von 1. Korinther 8, dass wir sagen, wir wollen in dem Bereich niemanden in Versuchung führen, für den es gut ist, ganz abstinent zu bleiben. Und wir schaffen da einen Rahmen, das auch dem schwachen Gewissen nicht zur Anfechtung wird. Und das ist also auch so eine ganz praktische Sache, wo das zur Anwendung kommt. Ich habe längere Zeit in der Klinik gearbeitet und einen Oberarzt, den ich sehr liebe und verehre, der hat vorher eine Suchtklinik geleitet, bevor er zu uns in die Klinik Hohe Mark kam und da Oberarzt wurde. Und der war völlig trocken. Es war manchmal ein bisschen umständlich, weil der bei jeder Tiramisu nachgefragt hat, ob das wirklich okay ist. Der hatte jetzt kein Suchtproblem, aber der hatte sich irgendwann mal entschieden, ich lebe abstinent, weil eben die Alkoholabhängigen, mit denen er zu tun hat, gesagt, es ist kein Leben ohne Alkohol. Man kann sich in dieser Gesellschaft nicht wohlfühlen und glücklich sein. Man ist immer in einer unangenehmen Weise ausgegrenzt. Und deswegen hat er einen Lebensstil gewählt, wo er der lebendige Beweis ist, dass man durchaus fröhlich glücklich sein kann, wenn man eben Nein sagt und sicherheitshalber nochmal nachfragen muss, um dem Alkohol aus dem Weg zu gehen. Und da hat er auch so eine Gewissensentscheidung getroffen, dass seine Freiheit, Alkohol zu trinken, denen nicht zum Anstoß wird, die keine Freiheit haben. Und das ist ja was zum Beispiel die ganze Blau-Kreuz-Bewegung auch aufgenommen hat. Ein drittes Anwendungsfeld ist die Wissenschaft. Es gibt da auch Disziplinen, die das Gewissen von Christen belasten können. Evolutionslehre fällt einem da als erstes ein. Es ist schlimm genug, dass da jemand Saurierknochen versteckt und vergraben hat, um unseren Schöpfungsglauben anzugreifen. Aber inzwischen hat man jetzt die Genome aller höheren Säugetiere entschlüsselt. Und das ist irgendwie nicht witzig, was da rauskommt. Und ich denke, auch da gibt es diese Spannungsbreite. Es gibt da Christen, die eine große Freiheit haben, sich da in diese Forschungsbefunde zu vertiefen. Und andere, für denen es eine große Verunsicherung des Bibelverständnisses, des Schöpfungsglaubens würde. Und da ist eben auch eine Kultur der Rücksichtnahme gefragt. Und wenn du jemanden im Hauskreis hast, der da ein sensibles Gewissen hat, musst du ihm ja nicht unbedingt erzählen, was du gerade im Spektrum der Wissenschaft gelesen hast und welches Spannungsfeld das vielleicht zu einem Bibeltext bringt. Hoppla, da ist es gut, die Klappe zu halten. Dankeschön. Und eben auf das Gewissen des anderen Rücksicht zu nehmen. Ja, und das wären alles solche Anwendungsfelder, wo quasi einerseits es wirklich fröhlich macht, so eine große Freiheit in Christus zu haben, und andererseits aber unsere Gemeinschaft nur funktionieren kann, wenn wir da eine Sensibilität und Verantwortlichkeit leben. Jetzt könnte man den Spieß aber auch rumdrehen, und das führt zu einem dritten und letzten Punkt, der Mündigkeit in Gewissensfragen. Stellt euch mal vor, ich stelle mich jetzt hier hin und vertrete Folgendes. Diese charismatischen Choräle, die wir oft singen, die so tranceartig mehrere Male wiederholt werden, die kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das öffnet irgendwie so einen Geist von unten, das ist eine Spiritualität. Na gut, wenn ich jetzt hier sitze, dann singe ich mit, aber hinterher fühle ich mich ganz schlecht in meinem Gewissen, weil ich sowas mitgemacht habe. Und deswegen fordere ich jetzt von euch, dass wir die Musik umstellen. Und mein Gewissen hat ziemlich klare Vorgaben, wie das jetzt geht. Ab nächstes Mal würde ich vorschlagen, in der Gemeinde mindestens 4 Strophen. Dann ist man nicht in der Versuchung, sie zu wiederholen. Und nicht jünger als Ende des 19. Jahrhunderts, weil Anfang des 20. ist die Pfingstbewegung losgegangen und ab da ist man einfach nicht mehr sicher, was das Liedgut angeht. Und ihr seid von 1. Korinther 8 her verpflichtet, da meinem Gewissen entgegenzukommen. Und wenn ihr es wirklich ernst meint mit der Schrift, will ich es nächsten Sonntag anders haben. Ja, was macht er jetzt? Oder anderes Beispiel bei unserem Gemeindegrillen. Ich würde meine Hand nicht dafür in die Kohlen legen, dass da kein Fleisch aus Massentierhaltung drauf liegt. Und es geht nicht von meinem Gewissen. Dann sagst du vielleicht, naja, dann bring doch wieder dein Tofuwürstchen mit und dann hast du kein Problem. Aber dann sage ich, nee, wenn das so herrlich duftet und wenn alle davon essen, dann esse ich auch. Aber hinterher fühle ich mich schlecht und es verletzt meinen Gewissen. Also bitte nur noch Tofuwürstchen. Und das ist ein Punkt, wo quasi die Gewissensempfindlichkeit zur Machtausübung würde. Ich habe sowas noch nie erlebt hier in der Gemeinde, aber wenn man sich so einen Text aneignet, ist es natürlich auch wichtig, sich quasi der Konsequenzen bewusst zu werden und auch dafür eine gute Haltung zu haben. Und auch da hat Adolf Schlatter was Schönes dazu geschrieben. Nämlich, wer auf seine Freiheit verzichtet, weil sie anderen missfällt, macht sich zu ihrem Knecht. Wer auf seine Freiheit verzichtet, weil sie anderen missfällt, macht sich zu ihrem Knecht. Und deshalb geht die Anwendung nur in die eine Richtung. Meine Liebe und Verantwortlichkeit, die kann dazu führen, dass ich auf das empfindsame Gewissen Rücksicht nehme. Aber die Umkehrrichtung ist nicht erlaubt, dass jemand quasi das zur Machtausübung nimmt und damit eben die Vorgänge und Abläufe einer Gemeinde bestimmt. Und das ist eben auch noch wichtig für die Anwendung und für das Verständnis dieses Textes festzuhalten. Dieser Bibeltext für sich genommen, der ist natürlich eine sehr, sehr starke Betonung der Freiheit. Und es ist ja eben einer von ganz vielen im Neuen Testament. Und das möchte ich nochmal am Schluss in diese Richtung öffnen, dass unsere Freiheit immer eine Freiheit zu etwas ist, nämlich zu unserer Christusnachfolge, dazu, dass wir Räume der Liebe Gottes schaffen unter uns und dass Gott so in unsere Weltgeschichte eingetreten ist und wir helfen, diese Konsequenzen zu gestalten. Und das ist eigentlich die Stoßrichtung unserer Freiheit. Und was Paulus schreibt, hilft uns, dass wir uns da nicht an Nebensächlichkeiten aufhalten oder auch jetzt nicht durch eine Schädigung unseres empfindsamen Gewissens unsere Gottesbeziehung trüben und uns die Stoßkraft für ein geistliches Leben nehmen lassen. Aber die Freiheit ist kein Selbstzweck, sondern die befähigt uns eben, Jesus umso kraftvoller nachzufolgen. Und das ist auch nochmal eine wichtige Öffnung, denke ich, weil die Freiheit absolut, du bist frei, leb dich aus, die muss zur Entgrenzung führen, weil dann ist es eigentlich immer nur interessant, wenn man noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen mehr in die Grenzbereiche geht. Und das ist aber gar nicht unsere Blickrichtung als Christen, sondern wir schauen ja auf Jesus und gucken, okay, da gehen wir unserem Auftrag nach und diesem Leben, zu dem er uns befreit hat. Und deswegen möchte ich mit 2 Paulus-Zitaten schließen, wo er das in einer schönen Weise zusammengebracht hat, die eben, wie vorhin schon gesagt, diesen 1. Korinther 8 nochmal einrahmen vom 6. und 10. Kapitel her. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. 1. Korinther 6, 12. Und 4 Kapitel weiter schreibt er dann nochmal, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Amen.